das Fenster zum Sexshop, wie der Mo so mit beiden Händen gegen die Fensterscheibe gelehnt dort reinschaut.
Du siehst dann nur, wie durch den Nebel des Trüben an der Scheibe dann bloß noch seine Zunge so raus. Da draußen. Das. Hier ist der liebste Serien-Podcast und Filme-Podcast. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich war so lange nicht mehr da. Ich krieg den Claim gar nicht mehr sauber hin. Ich bin der Berg. Ich bin zurück und ich habe mich einfach zu dem hinreißen lassen, zur Traumkonstellation der Rückkehr, ja, weil wir können ja dann original as fuck machen, nämlich hier mit Steven. Also mit Berg und Steven, die Original Steven Spielberg-Leute. Ist das was?
Das ist was. Heute also sozusagen ohne Sandro und ohne Mr. Thor. Mo Thor. Dafür. Ich habe noch hunderte davon auf Lager. Dafür aber mit uns beiden. Und ich denke, wir werden ja heute so richtig back to school werden wir heute machen. Das wird hier so ein richtiges zu den Wurzeln Ding. Ich hatte auch kurzfristig überlegt, ob ich mit dir ein Darstellerkarussell mache. Aber
witzig, ja.
Ja, ich glaube, da hätte Mo direkt einen Herzinfarkt bekommen, deswegen habe ich es gelassen.
Das kann sein. Merkt ihr aber mal das Stichwort Darstellerkarussell ganz kurz, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Mhm. Aber wie schon eben gesagt, als Rückkehr zum Podcast für mich ist natürlich die Originalbesetzung eine wunderschöne Konstellation, um wieder reinzukommen. Das ist schon mal gut. Du hast gesagt, du hast auch gar nicht mal so wahnsinnig viel, so dass du dich ein bisschen zurückhalten kannst. Und da kann ich dann an der Stelle einfach sagen, Welcome to the Berg Show. Das ist doch gebührend, um wieder den Einzug zu feiern.
Ich bin auch total gespannt. Du hast hier so ein paar Sachen dabei, die du jetzt gleich nochmal aufgreifen wirst, so aus den letzten Folgen, was du auch noch geschaut hast. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, vor allem bei den ersten drei Titeln. Den einen, den will ich noch gucken, den einen wollte ich gucken und habe jetzt nicht mehr so Interesse dran. Und den dritten habe ich geschaut und fand ich extrem geil. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was du hier so dazu zu sagen hast.
Ja, richtig. Ich habe natürlich auch so in meiner Abwesenheit ein bisschen was geguckt und so, aber tatsächlich wirklich hauptsächlich irgendwelche stumpfen Romcoms, die man zum Hirn aus so ein bisschen zum Entspannen noch
was
irgendwie hat.
Sonst?
Also sowas. Was auch sonst, klar, weil für mehr hat es irgendwie meine Kapazität nicht mehr gereicht nach den ganzen Stress und Organisieren und Kram und Co. und so, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich habe aber mit großen Freuden halt auch noch Podcasts gehört, nämlich auch diesen hier, als ich nicht da war. Das macht immer Spaß, das ist auf jeden Fall gut. Und da muss ich auf jeden Fall jetzt nochmal zur ganz großen Richtigstellung kommen. Also der Mo, der hat mir Spaß gemacht. Das muss ich auf jeden Fall hier so ein bisschen droppen, weil der Mo, der hat irgendwie einmal bei uns im Podcast hat er irgendwie erzählt über Breakfast Club und dass ich den so blöd gefunden hätte und so. Und da habe ich mir gedacht, hä, ich habe den doch gar nicht gesehen. Ich will den noch sehen und ich glaube, ich werde ihn ziemlich cool finden. Also das ist auf jeden Fall ein Film, der auf meiner Liste ist. Also hier Richtigstellung Nummer 1, was nicht so schlimm war, weil er hat meine Meinung zu einem Film gedroppt, den ich nicht gesehen habe. Das ist okay. Aber noch viel schlimmer, Mo war zu Gast bei Binge and Boost, bei Krisha, der auch schon mal hier zu Gast war, und Jakob. Und hat dort tatsächlich erzählt, dass ich den Paten gedisst hätte und mit dem Film nichts anfangen könnte. Also da war ich empört, ne? Da war ich gerade im Auto unterwegs, hab wirklich eine Vollbremsung gemacht, bin rechts rangefahren und habe eine geharnischte Sprachnachricht geschickt.
Aber also, sowas von...
Ja, und er war auch ganz betröppelt, ne? Man hat, er hat früh morgens geantwortet, er klang so ein bisschen so, als wäre er gerade aus dem Bett gefallen und war so ein bisschen betröppelt, vollkommen zu Recht. Und deswegen, also an der Stelle nochmal, ich liebe den Paten, ja? Ein Meisterwerk von Film, einer der besten Filme, die je gedreht wurden. Das an der Stelle.
Ja, also ich war auch einfach nur äußerst unterhalten von deiner Sprachnachricht, weil du warst wirklich außer dir vor Wut. War sehr unterhaltsam. Könnten wir ja hier eigentlich auch mal so reinposten in die Folge. Ich glaube, da hätten die Leute draußen auch sichtlich Spaß mit.
Achso, so After Credit vielleicht. Mal gucken. Müsst ihr jetzt bis zum Schluss dranbleiben. Schade, haben wir gut gemacht.
Weil so. Man auch nicht vorspinnen kann. Das ist völlig unmöglich in der heutigen digitalen
Nein,
Welt.
Nein, zumal wir ja auch keine,
wie früher mit dem Tape.
Zumal wir ja keine Zeitstempel haben. Aber was ich euch sagen kann, Steven wird definitiv nicht die Serviceleistung bringen, hinter das Outro noch einen Zeitstempel für das After Credit zu machen. Da müsst Nein. ihr schon euch zumindest durchs Outro hören. Ja, ja, ja. So machen wir's. Und da wir ein bisschen was vorhaben, fangen wir einfach an und die besagten drei Titel, die ich hier nochmal kurz mitgebracht habe, weil ich sie auch gesehen habe und ihr habt die so vor kurzem die besprochen. Darstellerkarussell, das ist nämlich meine Meinung zu Argyle. Ich habe Argyle geschaut und ich teile ein bisschen Sandros Meinung zu Bryce Dallas Howard. Ich habe einen absoluten Sweet Spot für die, ich mag die total gerne und ich mochte sie auch in dem Film, aber ich gebe Sandro absolut recht, ich kauf ihr das nicht ab. Ich kaufe ihr das in diesem Film einfach nicht ab. Wobei ich sagen muss, es ist natürlich schwierig, eine Schauspielerin zu finden, die genau das in dem Film abbildet. Der du sowohl eben das gibst, dass sie so eine ganz ja pazifistische, ruhige Schriftstellerin ist, als auch diese Wandlung, dass sie doch irgendwie was mit Spionage und Agenten zu tun hat vielleicht und auch irgendwelche Fähigkeiten hat. Also da eine Besetzung zu finden, das wäre auf jeden Fall was fürs Darstellerkarussell. Was ich jetzt nicht mit dir spielen will, das würde den Rahmen sprengen, aber so eine Idee hätte ich zum Beispiel, Kristen Bell könnte ich dort sehen. Die könnte ich mir vorstellen als eine, die beides in sich vereint. Vielleicht. Aber ist auch noch nicht die optimale Wahl. Man müsste mal schauen. Ich weiß es nicht.
Ich habe den Film ja noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob ich mir noch anschauen werde, weil ich war ja damals von dem Trailer irgendwie begeistert. Sandro hat ja von Anfang an gesagt, find den Trailer total kacke. Und Mo hat ja irgendwie gesagt, er bespricht jetzt einen Titel, der klingt wie das Aufstoßen nach dem Essen. Und so fand er den Film ja auch.
Tja. Ja. Also ich muss sagen, ich habe mir stumpfe Unterhaltung erwartet, das habe ich gekriegt, das ist gut, ich mag Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell ist sowieso über jeden Zweifel erhaben, das kam ja auch bei Mo und Sandro am Ende raus, dass der halt einfach klasse ist, den Film trotzdem nicht rettet. Ich fand's in Ordnung, aber also der Film hat über 200 Millionen gekostet und ich möchte bei einem Film, der so teuer ist, irgendwie das Gefühl haben, dass jemand sich ein bisschen Mühe gegeben hat. Und das habe ich an vielen Stellen dort einfach nicht. Also Stichwort Eiskunstlauf, Kampf auf Ölteppich. Hä? Leute, was habt ihr geraucht? Was soll die Scheiße? Warum kann die auf einem Ölteppich Schlittschuh laufen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, aber naja gut. War halt kein Eis zur Verfügung, war anscheinend nicht mehr im Budget, dafür eben Öl. Ja, ist ja günstiger. Ja, The Iron Claw habe ich gesehen.
Mhm.
Hatte damals der Kai, der Cine-Dude, als er bei uns zu Gast war, mit im Gepäck.
Mhm.
Und hat darüber gesprochen und ich wollte den ja unbedingt sehen von Anfang an und der hat mir echt gut gefallen. Also es ist wirklich ein tolles Sportlerdrama, wo es eben auch so um Wrestling geht und das auch so schön in diesen Setting spielt, aber vordergründig ist es halt einfach irgendwie so ein Familiendrama und das ist echt gut gemacht, ist toll gedreht, es ist von den Kampfszenen, die eingestreut sind, sehr, sehr packend gemacht. Schauspielerisch ist es wahnsinnig gut. Ich entdecke immer mehr Zac Efron für mich. Ist wirklich ein krasser Typ, der auch echt viele Facetten spielen kann. Der echt auch wieder mal unglaublich krass trainiert ist für diesen Film. Genauso wie Jeremy Allen White, der sowieso einfach ein cooler Dude ist. Und die machen alle einen echt guten Job. Ich mochte auch, wie der Film erzählt ist. Ist sicherlich kein Meisterwerk, aber es ist ein wahnsinnig tolles, sehenswertes Drama. Und als drittes komme ich zu Fallout. Habe ich auch geschaut, habe ich komplett gesehen. Ihr habt ja eine Sonderfolge dazu gemacht, die habe ich mir auch sogar schon angehört. Und das ist auch in Ordnung. Man kann über diese Serie ziemlich ausführlich sprechen, ohne irgendwas zu spoilern. Das muss ich an der Stelle also auch nicht. Ich kann halt nur sagen, ich habe auch die Spiele nicht gespielt. Ich habe mal, ich glaube Fallout 3 habe ich mal so 2 Stunden gespielt und dann festgestellt, das ist nichts für mich. Und hab's dann gelassen, fand aber immer schon so ein bisschen diesen popkulturellen Überbau und auch dieses Setting generell, diese alternative Zukunft im 50s-Style, so mit futuristischen Elementen und kombiniert mit Postapokalypse, immer schon interessant und reizvoll und das schafft die Serie wirklich gut, das auf den Punkt zu bringen. Also diese Welt fühlt sich irgendwie so an, als wäre das rund, irgendwie dieses Setting. Ich kaufe das dem allen ab, ne, mit der Optik, dieser Vault-Sachen, mit diesen kleinen Easter Eggs, mit diesen typischen Sachen, die aus den Spielen dann so sind. Das wirkt alles sehr detailreich, das mochte ich gerne. Was ich nicht mag, ist auch das, was ich bei Game of Thrones schon nicht mochte. Ich mag nicht dieses aufgesplittete Parallelerzählen von mehreren Geschichten, das geht mir um den Sack. Also, ich fand die Story um Lucy ist ja die Hauptstory gewesen, war nicht mal die stärkste, aber gut, klar stinkt die gegen Walton Goggins ab, ist halt einfach ein mega krass geiler Dude. Als Schauspieler, als charismatischer Typ, als Zugpferd, das ist schon cool. Sein Storystrang in der Postapokalypse ist nicht so geil, aber der davor, der quasi vor den Atomschlägen spielt, der ist richtig gut. Also das fand ich tatsächlich das Stärkste der Serie. Alles, was noch vor den Walls und vor der Atomkatastrophe spielt, fand ich am interessantesten irgendwie. Und insgesamt ist das schon eine coole Serie, die viel richtig macht, die einen wirklich hohen Produktionswert hat und mir auch Spaß gemacht hat beim Gucken, aber es ist halt jetzt nicht der absolut große Wurf. Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie eine 8 oder 9 oder sowas vergeben würde. Es ist für mich eine 7 von 10, es ist cool, es ist gut gemacht, es macht Lust auf mehr, es unterhält wahnsinnig gut. Es ist unterhaltsam, aber es ist nicht, also es kommt bei Weitem nicht an ein The Last of Us zum Beispiel ran.
Ja, The Last of Us ist ja schon auch ein bisschen anders angelegt, auch wenn es natürlich ebenfalls eine postapokalyptische Serie ist, aber das ist ja schon mehr auf Emotionen und auf die charakterliche Bindung ausgelegt. Und hier ist ja auch sehr viel Komik mit drin. Und ich sehe das genauso mit Game of Thrones. Ich meine, das ist halt auch der absolute Overkill an Storysträngen. Das war für mich immer too much. Und hier sind es ja letzten Endes nur drei und die werden ja auch alle relativ schnell zusammengeführt. Also von daher fand ich das gar nicht so das Problem. Also ich fand es gar kein Problem. Aber was Sandro auch schon angemerkt hat, ist so ein bisschen, dass die ganze Welt zwar geil aussieht, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen leblos oder
blutleer ist. Ja,
genau. Also da können sie auf jeden Fall noch eine Schippe draufpacken, aber ich fand die schon ziemlich geil. Also wenn ich eine Note geben müsste, dann wäre das auf jeden Fall irgendwas zwischen 8 und 9 bei mir. Aber wir können uns darauf einigen, dass sie geil aussieht, dass Walton Goggins sowieso ein geiler Typ ist und dass die Darstellerin von Lucy, die hat uns ja schon bei Yellow Jackets gefallen und macht das auch hier, finde ich, ziemlich gut.
Ja, die ist charismatisch, die könnte vom Geschriebenen her, also wie die Figur so sich entwickelt, könnte die durchaus noch ein bisschen Tiefe vertragen. Ich denke mal, das werden sie auch machen in der zweiten Staffel. Die hat hier ja alle Hände damit voll zu tun oder alle Füße, da durch die Gegend zu laufen. Also die muss ja ganz viel von A nach B und sowas. Hat gar nicht so viel Zeit für charakterliche tiefe Entwicklung. Aber ich denke mal, da kann man sich gut noch drauf konzentrieren. Ansonsten mochte ich dieses locker leichte mochte ich gerne. Also weil das einfach auch diesen Charakter, dieses 50s-Ding auch mit der Mucke und so unterstreicht, das ist schon cool. Also das hat mich nicht gestört, dass die Serie nicht mehr oder nicht weniger dramatisch ist oder sowas. Also das ist schon cool vom Ton her. Aber es könnte mir ein bisschen Tiefe noch insgesamt auch einfach vertragen. Es war halt schon ein bisschen questmäßig alles.
So können wir das stehen lassen. Und dementsprechend schneide ich jetzt mal hier in die Folge mit meiner ersten kleinen Review. Und zwar hatte ich dir das vor kurzem schon mal erzählt, als wir auf einem Konzert waren, dass ich in Oats Studios reingeschaut habe. Das ist ein Projekt von Neil Blomkamp? Ja, ne? Blomkamp?
Denk schon, ja.
Du hast doch
der ja, District 9 Dude.
Ich war gerade Blomkamp oder Blomkamp? Naja.
Blomkamp.
Die meisten kennen wahrscheinlich District 9. Der kam ja damals so ein bisschen aus dem Nichts, hat wenig gekostet, sah geil aus. Und so ein bisschen dieser Ansatz, einfach Neues auszuprobieren, das fließt jetzt auch in dieses Projekt. Und zwar geht's bei Oats Studios darum, neue Ideen und Projekte in Kurzfilmen auszuprobieren und zu schauen, ob das funktioniert. Und das sollte wohl auch ursprünglich mal über YouTube angeboten werden. Weiß ich gar nicht, ob es da jemals gelaufen ist. Ist auch schon etwas älter, das Ganze. Lief von 2017 bis 2020. Sind also immer, ja, halt so kleine Kurzepisoden oder Filme, die auch nichts miteinander zu tun haben. Und ich habe dann unter anderem den am besten bewertetsten Film aus dieser Reihe, den will ich hier kurz vorstellen. Racker heißt das, direkt die erste Folge, die man auf Netflix sehen kann. Haben sie wahrscheinlich aus gutem Grund an die erste Stelle gestellt, denn der ist echt, echt geil. Man merkt auch sofort, dass Neil Blomkamp das Ding gemacht hat und dahinter steht. Von der Optik sehr ähnlich gemacht, auch ähnliche Story mit Aliens. Da gibt's so reptilienartige Aliens, die Erde übernommen haben. Ja, also eine gängige Verschwörungstheorie lässt grüßen, wobei es hier dann doch recht offensichtlich ist, also sie sind nicht getarnt, man kann sie als Echsen erkennen. Und ja, also es geht jetzt sozusagen darum, wie sie sich, wie die Menschheit sich dagegen wehrt. Und das Ganze mit Unterstützung einer unerhoffter Verbündeter, sage ich jetzt mal, ohne zu viel zu spoilern. Und das Ganze ist auch noch mit Sigourney Weaver hier in einer kleinen Rolle. Und das ist ein ziemlich guter Kurzfilm. Den kann man sich angucken, geht 20 Minuten und macht Spaß. Dann habe ich mir als nächstes noch die am schlechtesten bewertetste Folge rausgesucht. Und da habe ich dann halt auch, als ich online mir so ein bisschen geschaut habe, wie ist das Ganze bewertet, habe ich dann gesehen, oh, hier ist eine Folge, die ist wirklich deutlich schlechter als die anderen, so mit 3,7 bei IMDb bewertet. Und das Ganze,
und das, nicht viel.
Das ist echt nicht viel. Nee. Und nachdem ich die Folge geguckt habe, habe ich auch schon verstanden, warum. Aber irgendwie hat es mich auch auf eine mobile Art und Weise fasziniert. Das ist nämlich so eine Art Kickback zu diesen Call-In-Sendungen aus den 80ern in Amerika. Also so ganz typisch amerikanisch, so Home-TV-Ordering-Style, wo halt irgendwelche Produkte angeboten werden. Und das Ganze spielt so im Küchen- und Essensbereich. Und da passieren halt echt so widerliche und auch teilweise absurde und trashige Dinge, wo du dir halt wirklich sagst, was soll das? Da geht's dann in der einen Folge darum, dass dort so eine Art Smoothie-Maker angeboten wird und in einer anderen Folge ist es dann Sushi-Maker und irgendwie gibt's immer wieder den gleichen Gagpoint, dass du gute Zutaten reintust und am Ende kommt irgendwas bei raus, wo halt ein riesen Haarbüschel da drin ist und derjenige schon weiß, dass das jetzt kommt und es dann trotzdem isst, um es den Leuten draußen zu verkaufen und dann halb kotzt und es ist irgendwie so eine ganz strange Melange aus Faszination und widerlicher Abkehr davon. Und in diesem Feld bewegt sich das Ganze so und da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Also wie gesagt, das ist ein Experimentierfeld, um zu gucken, was kommt bei den Leuten an und was nicht. Und ja, ehrlich gesagt wüsste ich jetzt gar nicht, wie man aus diesem Home-Ordering-TV-Ding überhaupt was Größeres hätte machen können. Aber nun gut. Hat man halt dieses eine Ding, kann man sich angucken oder mal lässt sein. Also Oats Studios gibt's immer noch auf Netflix zu schauen.
Ja, also du hattest mir das ja, wie gesagt, schon mal ein bisschen gepitcht und auch dieses Ding mit diesen komischen Videos zu diesen Küchengeräten oder Gadgets. Und da habe ich mich damals schon, oder wir haben uns die Frage gestellt, wo soll denn das hinführen? Wofür ist das gut? Ne? Also du kannst natürlich solche Sachen mal ausprobieren und so eine Idee in den Raum werfen, aber was willst denn du im besten Fall mit der Idee machen? Also es ergibt halt einfach überhaupt keinen Sinn.
Nee, also für mich ist das Ding halt so dann auch einfach abgefrühstückt. Also das kann man halt entweder gut oder scheiße finden. Anscheinend gibt's da auch nicht so wirklich was dazwischen. Und dann ist halt auch gut. Ja, also wie gesagt, ist ganz interessant. Also ich find's auch ein gutes Konzept. Also das ist durchaus was, was von mir aus Schule machen könnte. Aber ja, Oats Studios an sich hat ja anscheinend auch nicht so eingeschlagen, weil ja, mir war es nicht so bekannt, außer dass ich es bei Netflix mal durch Zufall gefunden habe.
Ja. Prinzipiell finde ich es ja eigentlich auch gut, wenn so Serien so anthologiemäßig einfach jede Folge für sich irgendwie so eine Art Kurzfilm ist und man da halt wirklich verschiedenste Facetten abdeckt, vielleicht auch themenbezogen, ne? Wie bei Black Mirror ist es halt einfach viel Zukunftsvision, Dystopie, Utopie, was auch immer, oder eben bei ganz speziell bei hier dieser Animationsserie zu The Boys, gab es ja auch hier alles irgendwie im The Boys-Universum, aber mit ganz verschiedenen Stilistiken und Sachen und so. Und sowas finde ich eigentlich immer ganz cool, weil klar ist das immer Hit or Miss, aber wenn es hittet, ist es meistens auch ziemlich abgefahren und man kann halt eben wahnsinnig viele Arten und Genres und sowas abdecken und da ist dann meistens irgendwie für jeden was dabei.
Ja, für jeden was dabei ist auf jeden Fall in der Regel auch was im Sexshop und wenn ich da mal direkt so ein Kickback zur letzten Folge mache, die hieß ja Mo in der Porno-Ecke, dann stelle ich mir jetzt gerade vor, wenn du das hier so verklausulierst mit das Fenster zum Sexshop, wie der Mo so mit beiden Händen gegen die Fensterscheibe gelehnt dort reinschaut.
Ja, aber mit raushängender Zunge, wenn er alles schon voll geatmet hat, das ist quasi alles mit seinem Atem schon so angehaucht, die Scheibe, und du siehst gar nichts mehr, und du siehst dann nur, wie durch den Nebel des Trüben an der Scheibe dann bloß noch seine Zunge so raus. Ja, genau. Wir haben jetzt dieses Bild gemalt und ich erzähl dir was jetzt zum Fenster zum Sexshop. Das ist auf jeden Fall der Film, der bei mir am längsten her ist jetzt inzwischen. Und zwar ist das ein Drama. Auf Amazon Prime kann man das schauen. Und zwar heißt der Film The Voyeurs und ist in der Hauptrolle mit Sydney Sweeney. Sydney Sweeney hat man ja öfter hier auch schon mal im Gespräch, ne? Eigentlich so eine, ja, junge, aufstrebende Schauspielerin, die natürlich noch ein bisschen was für ihr Bekanntheitsgrad auch so ein bisschen machen muss, deswegen auch immer mal so mainstreamische Filme macht, wie diese Rom-Com, die ich mal am Start hatte mit dem wunderbaren deutschen Titel, wo die Lüge hinfällt. Ja, im Originaltitel Anyone But You, aber okay. Wie es halt immer so ist mit den deutschen Titeln. Und sie hat sich hier so ein bisschen an einem Drama versucht. Ich sag mal, mit wirklich viel Ficky-Ficky. Also hier geht's gut zur Sache. Es geht um sie und ihren Ehemann im Film. Sie sind ein ganz jung verheiratetes Pärchen. Gespielt wird der von Justice Smith. Den kannte ich jetzt nicht. Und die beiden ziehen in eine ziemlich krasse Loftwohnung ein in einer Großstadt. Und das Fenster oder dieses riesen Panoramafront geht's in so einen Innenhof und die können quasi in die anderen Wohnungen auf der anderen Seite schauen. Und auf der anderen Seite ist auch ein Pärchen und der Mann ist Fotograf und er macht immer mal so Fotoshootings in seiner Bude und die haben halt immer bei vollem Licht mit geöffneten Fenstern und allem bumsen die halt die ganze Zeit. Und die erkennen bumsi, das bumsi halt irgendwie, okay, cool, und machen bei sich das Licht aus und beobachten das halt. Und ja, langsam wird das dann eben im Laufe des Films zu einer krassen Obsession, die dann so weit geht, dass sie dann eben, dass denen das nicht reicht und dass die versuchen, sich so ein bisschen in das Leben von ihren Nachbarn, die sie da beobachten, auch so ein bisschen reinzusneaken. Und das hat schon Psycho-Vibes so ein bisschen, ist ja wie gesagt ein bisschen Fenster zum Hof mäßig halt, weil dieser Voyeurismus, dieses Beobachten so dabei ist und ich sag mal, alles andere drumherum ist sehr konventionell, ne? Du kannst dir vorstellen, wo das hinläuft, ne? Irgendwie lernen die sich dann doch irgendwie mehr oder weniger zufällig kennen und dann gibt's dann irgendwie doch eine Verbindung und dann kommt irgendwann dieser unangenehme Punkt, wo das rauskommt, dass die beobachten und naja, ich fand den Film ziemlich gut. Also der ist cool gedreht, der hat wahnsinnig tolle Optik, coole Perspektiven, schauspielerisch ist er cool gemacht. Aber bis so 20 Minuten vor Schluss hatte ich das. Und dann kommt das Ende. Und das Ende ist so dumm. Das ist so ultra dumm. Also es gibt einen Moment, wo ich ihn wirklich noch richtig gut fand, den Film. Und dann kommt eine Szene und dann wird der Bildschirm schwarz und der Bildschirm wird schwarz und ich saß auf der Couch und sah Abspann und er kommt nicht und es kommt 20 Minuten hinten angeschuht an diesen Film und es wird mit jeder Minute absurder und bescheuerter. Also da frage ich mich wirklich, hat denn da niemand gesessen und gesagt, Leute, wollen wir das wirklich so weit treiben? Wollen wir die Story echt dahin bringen? Und das ist dann wirklich, das kannst du dir nicht ausmalen. Es folgt Twist auf Twist auf Twist und es wird immer bescheuerter und du fragst dich echt, ey Leute, ihr hattet wirklich einen stabilen Film auf dem Fuß. Warum? Warum macht ihr das alles kaputt? Es ist wirklich, ich weiß es nicht. Also bis dahin ist er gut und dann wird es einfach wirklich nicht mehr auszuhalten. Und deswegen ist er bei mir echt schlecht dann weggekommen, also unterdurchschnittlich schlecht. Ich habe mich halt einfach geärgert, wie man so einen wirklich okayen, guten Film dann so schlecht zu Ende bringt. Deswegen kann ich The Voyeurs wirklich nicht empfehlen, aber dich habe ich sowieso schon wieder an Bord wegen dem Scheißende.
Ja, aber sowas von, vor allem du hast halt angefangen von dem Film zu erzählen und ich dachte so, okay, und dann habe ich hier auch gleichzeitig so ein bisschen geschaut und hier läuft jetzt so ein Trailer nebenbei und ich habe auch den Justice Smith gesehen und dachte, irgendwoher kenne ich den. Und ja, ich kenne ihn aus Dungeons and Dragons, da hat er eine sehr coole Rolle gespielt. Den hast du ja noch nicht gesehen, oder?
Doch, mega, doch. Super lustig.
Ja, ja, da hat er den unbeholfenen Zauberer gespielt. Und dann kamst du hinten raus wieder mit der Endekeule und dann bin ich natürlich bin ich schon an Bord. Also Ficky und Twist-Ende.
Mensch, du musst dich doch mal, wie berechenbar bist denn du?
Ja, das, ich kann es immer nur wieder erwähnen. Ich bin ein offenes Buch für alle da draußen. Ihr wisst, ihr könnt mir jeden Film verkaufen und einfach am Ende behaupten, da kommt ein komisches Ende, dann gucke ich den. So einfach.
Aber abgesehen mal davon, also an Sydney Sweeney lag es nicht, die macht auch hier einfach einen guten Job und wie gesagt, der Film weiß schon, was er machen will und was er irgendwie sein will von der Art der Inszenierung und der Optik, das hat mir gefallen, aber als Storywriting-mäßig sollte man da unbedingt nochmal drüber gehen. Ich habe dir aber hier quasi einen Schauspieler-Double-Feature mitgebracht, ich habe jetzt noch einen Film mit Sydney Sweeney. Mhm. Und zwar ziemlich neu. Der ist auch erst dieses Jahr im Februar bei uns ins Kino gekommen. Der Film heißt Reality. Und Reality ist ein relativ besonderer Film, denn es geht um eine wahre Begebenheit und zwar um es ist ein FBI-Verhör. Im Zuge dessen, dass im Jahr 2017 die Wahl war, wo es auch um Donald Trump gegen wen damals? Hillary Clinton ging, genau. Da ging ja viel vor in diesem Wahlkampf und am Ende gab es auch den starken Vorwurf, dass auch Russland durch Hackeraktivitäten die Wahl manipuliert hätte. Und es gab noch viel mehr Verwicklung innerhalb dieses Wahlkampfes. Da gab es auch diese Entlassung des FBI-Chefs Comey durch Donald Trump. Gibt es ja auch eine gute Serie mit Brendan Gleeson in der Hauptrolle. So eine Miniserie, Dreiteiler, glaube ich, war es. Und da wurde also filmisch schon um dieses Thema rundherum viel gemacht. Und dass die Wahl nachweislich manipuliert worden ist durch russische Hacker, ist rausgekommen durch einen Leak. Und dieser Leak ist zurückzuführen auf eine Person, nämlich eine junge Frau mit dem Namen Reality Winner. Die heißt mit Vornamen Reality, mit Nachnamen Winner. Ist eigentlich ist irre. Und man ist relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass die US-Regierung wusste eben, dass Hacker in das Wahlsystem eingedrungen sind und hatte die Beweise auch dafür, hat es aber nicht publik gemacht. Und die Seite The Interception, glaube ich, das ist so eine Nachricht, The Intercept, genau, die wollten halt, haben halt gesagt, hier, jeder, der uns einen Beweis liefern kann, macht das bitte, weil wir wollen das an die Öffentlichkeit bringen und so weiter. Und diese junge Frau, Reality Winner, die hatte eine sehr hohe Sicherheitsfreigabe bei der Regierung, weil sie als Übersetzerin gearbeitet hat. Die konnte also so drei so Sprachen, Farsi und noch irgendwelche, und wollte eigentlich immer gerne irgendwie im Militärbereich in Afghanistan und im Iran und sowas übersetzen. Und die hatte deswegen halt ganz viel mit so Dokumenten zu tun und hatte eben auch Zugriff auf so interne Netzwerke mit hoher Sicherheitsfreigabe und hat halt irgendwann das geleakt. Und das FBI ist auf den Trichter gekommen, dass sie das war, konnte es auf sie zurückführen und hat dann quasi eine Untersuchung eingeleitet, die so aussah, dass die FBI-Beamten zu der nach Hause gefahren sind. Die kamen halt gerade vom Einkaufen und dann haben die quasi verhört. Mit Hausdurchsuchung, mit Durchsuchung von ihr, mit Durchsuchung vom Auto. Und quasi ab dem Moment, wo die aufeinander getroffen sind, wurde das aufgezeichnet, Wort für Wort. Und der Film ist quasi 1:1 die Umsetzung dieser Aufzeichnung, inklusive 1:1 der Dialoge, der Situation. Das haben die halt in dem Film nachgestellt. Das heißt, der Film ist halt wirklich genau an das geknüpft, was da wirklich passiert ist, mit den Originalsätzen, die da gefallen sind. Und du kannst dir vorstellen, das ist dadurch zwar sehr authentisch, aber auch so ein bisschen trocken. Mm. Also es ist unglaublich gut gespielt. Also hier kann sie wirklich zeigen, dass sie es kann. Also der glaubst du, der kaufst du diesen Verlauf halt ab. Die ist am Anfang sehr verunsichert, aber lässt sich nicht viel anmerken. Und wenn das langsam sich zuspitzt, diese Situation, dann wird sie halt auch nervöser, verliert dann irgendwann auch ein bisschen die Fassung und so. Das ist alles wahnsinnig gut gemacht und ist auch packend. Und ich muss auch sagen, zwar ist zwar ein bisschen trocken, es zieht sich aber nicht so doll, weil der geht nur 83 Minuten, ist echt okay. Und das ist schon cool, aber es ist natürlich nicht dramaturgisch irgendwie aufgehübscht oder sowas. Es ist halt einfach wirklich nur, wie die Beamten dort das Haus durchsuchen, mit ihr reden die ganze Zeit und versuchen die Wahrheit aus ihr rauszukriegen. Und das erzählt Reality, der Film, Regiedebüt von Tina Setter, die da draus, glaube ich, schon mal irgendwie ein Bühnenstück gemacht hatte und dann eben das als Film nochmal umgesetzt hat. Kann man sich geben, wenn einen das Thema interessiert, sowieso. Es ist halt von dem her schon ziemlich interessant und auch irgendwie spannend zu sehen, wie so ein FBI-Verhör abläuft. Also es wirkt teilweise echt dilettantisch, so ein bisschen. Aber wird halt genauso gewesen sein und man benutzt in dem Film halt so ein bisschen ein paar Kniffe, um das interessant zu machen, weil in diesem Verhör, dieser Aufzeichnung sind immer mal Lücken drin, wo irgendwelche Informationen geschwärzt sind. Und wenn das ist, dann wird das immer so, dann werden die Figuren so ausgepixelt der Ton fällt dann aus und so. Das ist irgendwie ganz witzig gemacht, so an ein, zwei Stellen, um das so ein bisschen diese Zensur rüberzubringen. Aber ansonsten ist es, wie gesagt, ein bisschen trocken, aber trotzdem sehr interessant und wahnsinnig gut gespielt. Deswegen das Double Feature Sydney Sweeney hier mit Reality und The Voyeurs.
Scheint ja zumindest bei den Kritikern ziemlich gut angekommen zu sein, der Film. Also ich habe jetzt mal geschaut, der hat bei Metacritic eine 84, das ist schon ziemlich ordentlich. Es erinnert mich jetzt so ein bisschen, weil es ja auch was ist, was es halt in Wirklichkeit gab, so ein bisschen an Frost Nixon. Aber der war ja eigentlich sehr packend. Wenn du das vergleichst, du hast den doch auch gesehen, ne?
Ja, Frost Nixon ist nochmal deutlich besser, weil der schon auch spielfilmmäßig aufbereitet ist. Ne? Das ist der hier nicht. Also okay. Der hat auch so von der Optik her nichts Besonderes. Ne? Das ist also sehr dokumentarisch schon fast, wie das in Szene gesetzt ist. Ist halt auch einfach Sinn, logischerweise, weil es darum nicht geht, auch keine schönen Sets oder so. Ne? Das ist ein abgeranztes Haus. Die sind ganz normal angezogen, gekleidete Leute. Das sind keine fancy Kameraeinstellungen oder irgendwas. Das ist halt einfach real. Und das will er ja auch sein. Und das macht er wahnsinnig gut. Also von dem her ist es schon berechtigt, dass der so gute Kritiken kriegt. Aber als Spielfilm ist er jetzt natürlich nicht irgendwie, dass er was hermacht.
Also zwei Sachen muss ich dazu sagen. Also das Erste, das hätte ich auch schon beim ersten Film sagen können, so dieser ganze Hype um Sweeney ist komplett, aber so wirklich komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß gar nicht so richtig, ob ich überhaupt einen Film mit ihr schon gesehen habe. Und zweitens, gibt's einen Twist am Ende? Nein, also gucke ich doch den Scheiß nicht. Ganz
einfach. Meine Fresse. Ja, gut. Hätte ich wissen müssen. Ja. Nee, also ich muss halt schon sagen, ich mag die gerne. Und die hat auch schon wirklich gute Sachen gemacht. Ich glaube, sie ist noch nicht in der Phase, wo sie sich die guten Rollen raussucht. Also sie hat irgendwie nicht dieses Level erreicht von, ich sag jetzt mal, Jennifer Lawrence oder Florence Pugh oder sowas. Die halt wirklich schon sich coole Filme einfach aussuchen können. Die muss halt hier viel noch mitnehmen und hatte eben einfach mal das Glück, mit dem Film Reality halt irgendwie nochmal was zu bringen. So, also wo sie mal zeigen kann, dass sie schauspielern kann.
So, du bist doch jetzt bestimmt richtig gespannt, ja, wer der koreanische Bud Spencer ist, oder?
Ja, mal gucken. Ich kenne ja nicht so viele koreanische Schauspieler.
Ich habe vorher auch, glaube ich, keinen Film mit ihm gesehen gehabt, aber ich habe schon einige Thumbnails mit ihm gesehen, weil er tatsächlich in vielen sehr gut bewerteten Filmen auch mitgespielt hat. Der gute Mann heißt Ma Dong-seok. Bisschen schwierig auszusprechen für mich. Und der Film ist Badland Hunters. Ist noch relativ neu, läuft auf Netflix, ist ein postapokalyptischer Film, wie soll es auch anders sein? Ich gucke ja in letzter Zeit kaum noch was anderes. Und deswegen hat mich das natürlich auch angesprochen. Ich dachte, ohne dass ich mir so groß was durchgelesen habe über den Film, dass der ein bisschen mehr so mit Monstern und Co. spielt. Das ist aber nicht so das große Ding. Letzten Endes ist es einfach so, es gab ein richtig krasses Erdbeben in Seoul und so startet auch der Film. Du siehst einen Doktor, wie er gerade versucht, seine Tochter zu retten. Die hat halt irgendeine schwere Krankheit und der hat schon lange an einem Gegenmittel gearbeitet und dann kommen auf einmal koreanisches FBI, wie auch immer man das dann nennt, die kommen dann da rein, irgendeine spezielle Einsatztruppe und wollen ihn dann halt festnehmen. Und in diesem Moment kommt dann dieses Erdbeben und es ist wirklich das krasseste Erdbeben, was du dir so vorstellen kannst. Also die komplette Stadt stürzt halt einfach ein. Also wirklich, du siehst dann, wie die ganzen großen Wolkenkratzer halt einstürzen. Und das ist der Beginn des Films. Und dann siehst du in den nächsten Szenen, wie dann der koreanische Bud Spencer, nicht nur aufgrund seiner Erscheinung, auch aufgrund seiner mürrischen Art und wie er dann auch teilweise die Leute dort ausnimmt. Ein bisschen athletischer als Bud Spencer das macht, aber das hat mir alle schon so an ihn erinnert. Den siehst du dann dort in so einer kleinen Siedlung, wo die Leute einfach versuchen zu überleben, irgendwie versuchen Wasser zu filtern und irgendwelche Krokodile zu jagen, um zu überleben. Und ja, dann wird eine Jugendliche aus dem Volk dort unter einem oder aus dieser Siedlung unter einem Vorwand in eine andere Siedlung gelockt, ne, indem man ihr sagt, pass auf, wir suchen junge Menschen, die brauchen wir, um die Zivilisation wieder aufzubauen und wir haben dich ausgesucht und du kannst mitkommen. Natürlich war das nur ein Vorwand, weil sie dort Experimente an den Kindern machen oder an diesen Jugendlichen und das macht der besagte Doktor aus der ersten Szene. Und dann kriegt das natürlich unser Bud Spencer mit und auch sein etwas dümmlichen, naiver, junger Kumpel. Und die machen sich dann auf den Weg, sie zu retten. Das ist im Grunde genommen die ganze Story. Das sieht teilweise schon ganz gut aus und teilweise auch richtig schlecht. Also das ist wirklich Hit or Miss. Du weißt nie, wie die nächste Szene aussieht. Manchmal ist es wirklich allerschlimmste CGI, wo du denkst, da hat jemand hinten einfach nur ein Wallpaper reingefotoshoppt. Und an anderen Stellen denkst du dir, ja, so ausstattungstechnisch ist das gar nicht so schlecht. Also es vermittelt so diese postapokalyptische Stimmung ganz gut. Ist auch ordentlich brutal an einigen Stellen. Was mich allerdings schon sehr gestört hat, ist, dass die Kämpfe prinzipiell gut inszeniert sind, nur mit viel zu nerviger Wackelkamera. Also man möchte irgendwie die Involviertheit damit rüberbringen und das schaffen sie auch auf eine bestimmte Art und Weise, aber dadurch wird es auch immer sehr hektisch und ein bisschen anstrengend. Das finde ich ein bisschen schade, weil das fast bei allen Kampfszenen halt so ist. Ja, und ansonsten ist das, ich würde sagen, insgesamt ein recht solider Film mit einem sympathischen Hauptdarsteller, aber es ist dann letzten Endes jetzt auch nichts Besonderes. Und die anderen Filme, die er so gemacht hat, wie zum Beispiel The Roundup, da habe ich auch schon mehrmals auf den gängigen Streaming-Portalen mal das Thumbnail gesehen. Die sind auf jeden Fall ein bisschen besser bewertet als die Filme. Vielleicht schaue ich da mal rein, weil der kann schon was. Also der macht Spaß, der Typ. Und dementsprechend, wer von Postapokalypse nicht genug bekommen kann, dem kann ich schon sagen, schaut mal rein. Und alle anderen können auch sagen, okay, das brauche ich nicht.
Ja, da kann man sich das Foto hier holen. Also den Typ kenne ich auch. Der hat ja eine Rolle gehabt bei The Eternals, den ich ja entgegen meiner Erwartung vorher halt wirklich sehr gut fand. Da mochte ich den auch. Also der macht was her und wenn er so ein bisschen Screentime kriegt und auch so ein bisschen Action machen kann und so, dann scheint er ja sich ganz pudelwohl zu fühlen. Also wenn ich jetzt hier so einen Trailer so nebenbei gucke, das ist schon gut. Das kann man machen.
Bei Train to Busan hat er auch mitgespielt.
Ja, richtig. Korrekt. Ja, warum nicht? Guter Mann. Man sollte sich den Namen merken, wenn man den aussprechen kann. Ne?
Ansonsten merkt euch doch einfach koreanischer Bud Spencer. Das habe ich jetzt etabliert, das wird sich durchsetzen, ich bin total sicher. Ja,
koreanischer Bud Spencer, koreanisches FBI, wir machen alles einfach.
Hier, also das ist kulturell ganz schön reduktionistisch, was ich hier mache. Also Meine Güte, werden wir gecancelt für. Ich sehe es schon kommen.
Ich habe einen Film mitgebracht, der mir überraschenderweise so völlig, oder der an mir vorbeigegangen ist einfach. Und das, obwohl echt tolle Schauspieler mitspielen und so dieses Setting irgendwie ganz gut passt. Ich habe dir Geschichten von unserer kleinen Gruselfarm mitgebracht. Und der Film hat im Deutschen, vielleicht ist das auch ein Grund, warum er deswegen irgendwie nicht so richtig wahrgenommen wurde von mir, der hat einen sehr unsexy Titel. Der heißt im Deutschen Das Geheimnis von Marrowbone. Hast du von dem Film schon mal gehört?
Ja, irgendwie sagt mir das was. Das Geheimnis von... Sagt mir irgendwas. Marrowbone
ist aus dem Jahr 2017. Ist eine spanisch-englische Produktion. Und in der Hauptrolle ist George MacKay. Der ist in einer größeren Masse bekannt geworden als die Hauptrolle aus dem Film 1917. Da hat er ja viel zu tun gehabt und war natürlich aufgrund der präsenten Kamera sehr viel im Fokus. Und wer mitspielt noch, ist Mia Goff. Ja, die kennen wir ja auch aus Pearl oder X oder solche Filme. Charlie Heaton, der spielt bei Stranger Things den älteren Bruder Jonathan von Will Byers. Den kennt man also auch. Und in einer Nebenrolle Anya Taylor-Joy. Also wahnsinnig gut besetzter Film und ist ein bisschen Grusel, sage ich mal, weil das spielt, ich weiß gar nicht genau in welchen, ich glaube 1969 oder sowas spielt das, ja, irgendwie in 60ern, 70ern und das ist ziemlich auf dem Land, in der Pampa und da ist halt sehr, sehr abgeschieden so ein Haus, ein ganz altes, verfallenes und das ist von so einer Familie quasi das eigentlich ursprüngliche Familienhaus und diese Familie flüchtet vor dem Vater, der wohl ziemlich gewalttätig ist, auch gemordet hat und verurteilt worden ist und die Mutter kommt zurück dorthin mit ihren 4 Kindern. Ne? Also George MacKay spielt Jack, seine Schwester Jane ist Mia Goff und er hat noch 2 Brüder, glaube ich. Genau, Billy von Charlie Heaton gespielt und der kleine Sam. Und die Mutter ist sehr, sehr krank und die flüchten dort so quasi so ein bisschen hin. Man erfährt so nebenbei, dass es wohl irgendwie einen Prozess gab und der Vater wohl im Gefängnis ist und die eben dort versuchen, sich dort zu verstecken, ein neues Leben anzufangen. Aber die Mutter ist wirklich sehr, sehr schwer krank und verstirbt dann auch. Und das Problem ist, da der Älteste der Familie noch nicht volljährig ist, würde das also bedeuten, wenn das rauskommt, dass die Mutter tot ist und der Vater im Gefängnis, dass die alle ins Heim kommen und dieses Haus nicht behalten können. Und da die Geschwister irgendwie zusammenhalten wollen und es auch nicht mehr lange hin ist, bis der volljährig wird, wollen sie also den Tod der Mutter verschleiern. In der Nähe noch auf einem anderen Bauernhof wohnt Anya Taylor-Joy, mit der sie sich dort anfreunden und noch ein ganzes Stück weg von den Häusern da auf dem Land ist halt die nächste größere Stadt. Und dann entspinnt irgendwie mit den Rechten an diesem Haus, weil dieses Haus soll dann an die Mutter übertragen werden. Und da ist ein Anwalt, der soll das verifizieren und darf aber nicht rauskriegen, dass die Mutter tot ist. Und dann versuchen die das zu verschleiern. Gleichzeitig hat dieses Haus irgendwie an sich irgendwie so ein bisschen so ein Eigenleben. Also es wird halt nie so richtig aufgeklärt. Es ist nur die ganze Zeit die Rede davon, dass da halt ein Geist ist. Und man eben sagt, ja, das ist irgendwie der böse Geist in dem Haus, weil das Haus von dem Vater ist, der aber verurteilt ist eben und die wahrscheinlich über das Haus so heimsuchen will. Also es ist alles wirklich von der Atmosphäre her super mysteriös, ganz entsättigte Farben, geil gedreht, wirklich tolle Kameraperspektiven, tolle Bilder. Das Set ist auch einfach wahnsinnig gut. Das Haus, das strahlt was aus. Die Landschaft dort rundherum ist echt gut gemacht. Also rein visuell, optisch, atmosphärisch ist der Film wahnsinnig gut. Schauspielerisch ist er auch cool, kann man nichts gegen sagen, sieht nichts wahnsinnig Außergewöhnliches, aber ist gut. Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, der wirkt so ein bisschen plätschernd. Also so richtig spannend ist das, was erzählt wird, nicht. Und das kriegt erst wirklich so relativ kurz vor Schluss, so im letzten Viertel kriegt das so ein bisschen Fahrt. Dann fangen an, so ein paar Ereignisse zu kommen, dann so ein paar Sachen, die du vorher nicht so richtig kapiert hast, was ist das eigentlich, kriegen dann so eine Bedeutung, du weißt, ah, okay, das kommt daher und daher. Und wenn sich diese Geschichte so langsam zusammensetzt, ist es auch ziemlich gut. Aber bis dahin wirkt das alles so ein bisschen ziellos und es werden irgendwie Fäden aufgenommen, die dann irgendwie nirgendwo so richtig hinführen. Und das stört so ein bisschen, dass der Film irgendwie nicht so richtig spannend ist. Atmosphäre super, wie gesagt. Auch der Grusel, der sich einstellt, ist echt gruselig, weil er nicht so over the top ist, sondern so ein bisschen subtil die ganze Zeit, so unterschwellig. Das ist geil gemacht, ne? Also zum Beispiel so, die haben in dem Haus alle Spiegel abgedeckt, weil jeder, der in einen Spiegel irgendwie guckt in dem Haus, da komische Dinge sieht und wahnsinnig wird. Und deswegen haben die alle Spiegel so abgedeckt. Das ist cool gemacht und es gibt auch in den Filmen später nochmal so eine Wendung, die ich absolut nicht kommen sehen habe. Das ist auch irgendwie cool, aber der Weg dahin ist lang und das wirkt ein bisschen zäh. Trotzdem insgesamt irgendwie ein cooler Film gewesen. Also der ist schon sehenswert, wie gesagt, auch wegen der Besetzung und der tollen Sets, dem tollen Szenenbild und der Atmosphäre. Und ich mag das ja auch gerne, wenn in Filmen diese Zeit nicht so verortbar ist. Klar, du weißt, der Film spielt irgendwo so eben so um die 1970 rundherum, aber dadurch, dass das alles so wirklich absolut JWD auf dem Land irgendwo ist, scheint die Zeit dort so stehen geblieben zu sein. Also der Film könnte, glaube ich, auch, weiß ich nicht, 1850 spielen oder so. Das würdest du dem Film auch irgendwie abkaufen. Also das ist irgendwie so sein ganz eigener Vibe und seine ganz eigene Welt. Deswegen ist das Geheimnis von Marrowbone schon irgendwie spannend und sehenswert. Hätte aber auch ein bisschen besser sein können.
Ja, das ist irgendwie, trotz der Besetzung hat mich deine Review jetzt nicht gecatcht, muss ich sagen. Also es ist halt generell nicht so mein Genre. Und wenn es dann nicht ein absolut outstanding Film ist, wo man sagt, den muss man irgendwie gesehen haben, muss ich dann auch sagen, ist das für mich dann eher ein lass ihn gehen. Geh mit Gott, aber
Ich hätte ihn auf jeden Fall gerne besser gefunden. Bin irgendwie drüber gestolpert über den Film und dachte mir, hä, warum hast denn du den nicht gesehen? Der ist von 2017 und Anya Taylor-Joy spielt mit.
Ja gut, das ist ja mal eine berechtigte Frage.
Ja, die hat leider nicht besonders viel Screentime in dem Film, aber sei es drum. Die machen das alle wirklich gut. Daran liegt es nicht. Ich fand ihn irgendwie nicht so packend. Ich weiß auch nicht so richtig, warum, aber schade. Aber trotzdem, ich habe dem 7,5 von 10 gegeben, also der ist schon gut. Aber ja, das leider ist könnte deutlich besser sein, glaube ich.
Ja, okay. Also deine Review klang ein bisschen schlechter, ehrlich gesagt.
Ja, deswegen habe ich es jetzt auch nochmal gesagt, weil ja, ich kann nicht so richtig sagen, was ich daran so nicht gut fand, aber irgendwie war es nicht so rund.
Ja, so ist das manchmal. Es fehlt manchmal das i-Tüpfelchen oder die Kirsche auf der Torte und man kann es nicht so richtig betiteln. Du hast ja gesagt, die Spannung fehlte. Vielleicht war es das einfach, ne? Dass wir da vielleicht noch ein bisschen tighter.
Also ich glaube, das ist das Pacing so ein bisschen. Das machen ja Filme manchmal, die so ein bisschen ominös sind, dass die einen zu lange im Dunkeln tappen lassen, ohne was hinzuschmeißen, wo du irgendwie dich dran festhältst. Und deswegen, es fängt ja erst so im letzten Viertel an, dass es sich so langsam zusammenfügt und die Strecke bis dahin ist halt einfach dadurch zäh.
Ich mache jetzt nochmal einen Rückgriff auf die letzte Folge. Da habe ich nämlich den aktuellen Netflix-Film City Hunter besprochen. Hast du den irgendwie mitbekommen oder irgendwas gesehen? Oder das ist ja eine Anime- bzw. Manga-Verfilmung, also gibt es schon ewig. City Hunter ist aus den 80ern und in den 80ern gab es eine Verfilmung mit Jackie Chan. Und die war absolut over the top, komplett albern und der neue Film ist genauso. Also der ist auch albern, der macht auch in gewisser Weise immer noch Spaß, habe ich in der letzten Folge besprochen. Und da kam mir die Idee, vielleicht könnte ich ja mal für euch da draußen, und da gibt es bestimmt auch den ein oder anderen Jackie Chan Film, mal so eine kleine Top 5 der besten Jackie Chan Filme machen oder beziehungsweise die mich am meisten geprägt haben und da einfach mal so einen kleinen Einblick geben, welche Filme ich da ganz gut fand. Ich meine, der gute Mann hat ja, weiß ich, an die 100 Filme gemacht und ist ja teilweise sogar jetzt immer noch dabei, nicht mehr so frequent wie früher, aber bei jedem Knochen, den man sich so brechen kann, den hat er sich ja gebrochen so über die Zeit, da muss man vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen zurücktreten. Also ich will auf jeden Fall diese Top 5 starten. mit den etwas lustigeren Filmen. Was?
Shoot.
Shoot,
Naja, einfach, du sollst die rausschießen nicht. Jetzt, die fünf. Rausballern. Los.
Ich baller raus mit der rechte Arm der Götter und der starke Arm der Götter. Das ist sozusagen die Indiana Jones Martial Arts Version mit Jackie Chan. Einmal muss er Nazi-Gold finden und einmal einen Schatz, den komische Mönche bewachen. Klingt bekloppt und ist auch ein bisschen over the top und ein bisschen funny. Und fand ich auf jeden Fall damals als kleiner Bub sehr cool. Sind von 1986 und 91 und es gab sogar 2012 noch einen dritten Teil. Den habe ich aber schon gar nicht mehr gesehen. Da war ich schon so ein bisschen raus aus der Jackie Chan Phase. Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genauso wie Platz 4, das ist auch so eine Art, also am Ende sind es insgesamt 5 Filme, das ist auch so ein Slapstick-Double-Feature. Und der eigentliche Platz 4 ist Shanghai Noon, aber natürlich gibt's noch Shanghai Nights. Das ist halt diese Western-Buddy-Style-Komödie mit Owen Wilson. Und ich meine, Jackie Chan und Owen Wilson ist halt echt schon mal ein geiles Double. Genauso wie bei Rush Hour mit Chris Tucker. Das sind einfach Filme, die Spaß machen. Also die Chemie stimmt, es gibt coole Stunts, es gibt geile Action und ich finde, die kann man sich alle durchweg anschauen und dabei Spaß haben. Natürlich sind das nicht mehr so die klassischen Jackie Chan Filme von früher, aber trotzdem haben die mich sehr geprägt. Genauso wie der vielleicht von den Kritikern am meisten gefeierte Film, und zwar der erste Police Story Teil. Also wirklich eine knallharte Cop-Story mit geilen Kämpfen und vielleicht einem der größten Stunts mit der Geschichte ever, wo Jackie Chan in einem Kaufhaus an einer Glühbirnenkette hinunterrutscht und das halt in echt auch macht und die alle platzen und er sich die Hände dabei verbrannt hat und unten dann noch durch so einen aufgebauten Stand durchkracht. Also wirklich absolut abgefahren, was dieser Kerl teilweise gemacht hat. Und da muss man sich auch nicht wundern, dass er sich so viele Knochen gebrochen hat. Also Police Story, der erste Teil, nach wie vor ein absolut großartiger Film. Dann Platz 2, das geht dann so in diese Richtung, klassischer asiatischer Martial-Arts-Film, und zwar Drunken Master. Drunken Master hat für mich nach wie vor immer noch mit die besten Kampfszenen, die ich je gesehen habe. Und dazu ist er halt auch noch total abgedreht, weil das Konzept ist einfach, dass er, desto betrunkener er ist, umso besser kämpft und natürlich auch dieses typische Schwanken eines Betrunkenen hat und das halt in den Kampfstil mit einfließen lässt. Und auch das klingt absolut bekloppt, aber also der Endkampf hier, das ist wirklich eine der großartigsten Kampfszenen aller Zeiten. Kann man sich auch einfach mal auf YouTube reinziehen, wenn man das möchte. Und ich bin mir relativ sicher, dass er bei dem Film, bei einem Kampf, den er unter einem Zug geführt hat, also in der Hocke, also es sind jetzt nicht so ganz tiefe Züge wie hier bei uns, sondern so, dass man mit der Hocke da drunter konnte, da hat er gegen einen gekämpft, der einen Speer hatte und dem er dann halt immer ausgewichen ist. Und dabei wurde sein Augenlid aufgeschlitzt. Also,
ei.
2 Millimeter weiter in Richtung Auge und das Auge wäre halt draußen gewesen. Also da sieht man halt umso mehr, was er halt für krassen Scheiß gemacht hat. Und dann vielleicht so insgesamt nicht der beste Film, aber der den größten Impact mit bei mir hatte und den ich immer wieder gerne schaue, ist Rumble in the Bronx. Ja, er kommt nach New York und hilft dann seinem Onkel dort gegen eine Straßenbande und so einem Obermotz sich zu Wehr zu setzen. Und das Ding ist mir nicht nur durch die einzelnen Szenen, die es so gibt, wo er dann zum Beispiel durch einen, also müsst ihr euch vorstellen, so einen Einkaufskorb, den kann man ja von sich aus, wenn man davor steht, kann man den ja so aufklappen. Und durch diese Lücke springt der innerhalb einer Kampfszene praktisch nach vorne durch. Und du siehst halt bei den Outtakes später, wie oft er das probiert hat und wie oft er da hängen geblieben ist. Und ich glaube, das war echt sehr schmerzhaft. Und was noch viel schmerzhafter war, ist, dass er sich bei einem Sturz das Fußgelenk gebrochen hat. Und in der Folge siehst du dann, wie er sich einfach einen Schuh als Socke über den Gips zieht und halt weiterdreht. Also so macht man es halt als guter Stuntman und Schauspieler in dem Fall. Also wie gesagt, man muss für das, was Jackie Chan an Stunts geleistet hat und gleichzeitig halt auch dann auch noch der Schauspieler war, wirklich absolute Props geben. Und Rumble in the Bronx. Mit dem abruptesten Filmende, das ich auch jemals gesehen habe. Das ist wirklich, wo du so denkst, hä, wo kommt das jetzt? Also wie jetzt einfach zu Ende? ist total strange. Ja, und dann die Outtakes noch zu dem Song Kung Fu von Ash. Also richtig geil. Hat bei mir halt großen Impact gehabt. Das ist meine Top 5 von Jackie Chan. Und da ich könnte noch viel mehr Filme mit reinpacken.
Ja, das Abgefahrene ist ja auf jeden Fall, dass ich hier einen absoluten Punkt in dieser Folge setzen kann. Also einen, ich glaube, der legendärsten Momente in irgendeiner Steven Spielberg-Folge, glaube ich, ever. Also um jetzt einfach so hochzugreifen. Kurz zur Vorgeschichte. Ich mag Jackie Chan total gerne. Ich habe schon unzählige YouTube-Compilations gesehen, auch zu verschiedenen Themen, ne, zu seinen krassesten Stunts, die er gemacht hat. Generell zu ihm als Person, aber eben auch seine ganzen Verletzungen und was ihm krasses widerfahren ist bei Drehs und eben solche Geschichten, so viel, dass er so viel selber macht und auch die krassesten Sachen. Und jetzt kommt das Krasse, ich habe noch nie einen einzigen Jackie Chan Film gesehen. Ich habe wirklich noch nie einen gesehen. Ich habe gerade geguckt, während du so ein bisschen erzählt hast, und ich kenne diese ganzen Filme. Ich weiß auch teilweise, worum es da geht, und habe auch Ausschnitte gesehen. Ich habe noch nie auch nur einen kompletten Jackie Chan Film gesehen.
Du hast nicht mal Rush Hour gesehen.
Nein, das ist damals an mir vorbeigegangen.
Und ich glaube, an denen hättest du echt viel Spaß.
Ich glaube auch, aber ich habe den Moment verpasst, wo man das auch gucken konnte.
Auch Shanghai Noon und Shanghai Nights noch mit, da gibt's sogar noch eine Hommage an Buster Keaton, wo er dann an der Uhr hängt und so. Das ist Charlie Chaplin, die Uhr, und Buster Keaton ist Zug. Ich glaube, das war beides in den Filmen. Also wirklich, es gibt so viele Jackie Chan Filme, und ich glaube, viele davon würden dir auch total gefallen.
Ich glaube auch, aber ich weiß auch nicht so richtig. Ich hatte ja nie so diesen Faible für Martial Arts Sachen. Deswegen habe ich da halt auch selten Antrieb, mir da einen Film anzumachen. Aber witzigerweise wirklich nie einen gesehen. Und ich hatte mich jetzt gerade kurz erinnert, in unserer aller ersten Folge, die tatsächlich immer noch online ist. Also wenn man mal hören will, wie wir uns entwickelt haben, dann hört mal unsere erste Folge über unsere Lieblingsfilme. War bei dir Platz 4, ne? Rumble in the Bronx.
Ah, tatsächlich. Siehst du, da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ja, geil. Ja, auch irgendwie zu Recht. Weil, wie gesagt, der hatte so einen Impact bei mir und hat halt so ein, der hat mich mitgeprägt. Ist sicherlich filmisch nicht der Beste, aber ich glaube, ich muss mal wieder einen Jackie Chan Film gucken. Ich guck mal nachher, ob es entweder Shanghai Noon oder Shanghai Nights gibt oder vielleicht sogar Rush Hour, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
Witzig, ey. Naja, also denkwürdiger Moment, Berg hat noch nie einen Jackie Chan Film gesehen, auch geil.
Unglaublich.
Ja, ich kann es selber kaum fassen. Ich habe jetzt wirklich in der Hoffnung durch die Filmliste von ihm durchgeguckt, dass ich irgendwas davon gesehen habe, aber ich habe halt einfach davon nichts
Jackie Chan
gesehen.
Is nobody, Mr. Nice Guy.
Sagt mir alles was, kenne ich alles, dass es das gibt, aber nicht gesehen.
The Tuxedo.
Naja, nicht gesehen, ne.
Oh Mann.
Na gut, das ist unsere Skandalfolge. Ich habe einen Film mitgebracht, der mich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Der hat mir nämlich vor Augen geführt, wie krass, ich glaube, die Vision des Regisseurs, des Drehbuchschreibers Einfluss hat, wie so ein Film ist. Denn ich habe einen Film gesehen. Wenn du da 20 Regisseure dran setzt, kriegst du 20 komplett unterschiedliche Filme aus der Story. Und zwar heißt der Film, bisschen unsexy, 3 Gänge und ein Todesfall. Habe ich auf Prime gesehen, dass es den gibt, und hat mich sofort angesprochen. Ist ein bisschen Kammerspiel und du kannst halt unglaublich viel draus machen. Ein bisschen beworben wurde der mit Hommage an Hitchcock. Und so ein bisschen immer Ärger mit Bernie und sowas. Es geht eigentlich um 2 befreundete Pärchen. Das Hauptpärchen lebt in einer sehr, sehr schönen Wohnung, und die sind in finanzieller Schieflage und müssen dieses Haus verkaufen. Und davon hängt so ein bisschen ihre persönliche Existenz ab, weil der hat sich irgendwie beruflich verkalkuliert und es muss Geld her und naja. Aber dieses Haus ist ziemlich viel wert, und wenn sie das verticken, dann wird eigentlich alles gut. Und um das nochmal so ein bisschen, ja, so ein Abgesang zu feiern, laden sie ihre besten Freunde zum Dinner ein und wollen dann zusammen nochmal einen schönen Abend verbringen. Blöderweise bringen die Freunde eine gemeinsame Bekannte mit, Jessica. Im Original heißt der Film The Trouble with Jessica. Und das schickt natürlich schon vieles voraus, denn diese Jessica ist sehr laut, sehr extrovertiert, möchte immer im Mittelpunkt stehen, ist so Schriftstellerin mit, ja, und die immer jammert, wie schwer ihr Leben ist und dass er irgendwie nie so richtig Glück hat, vor allen Dingen auch nicht mit Beziehungen und alles Mögliche. Und die ist immer sehr, sehr forsch und bringt sich im Garten um. Also sie sind da beim Essen und dann haben sie so einen kleinen Disput und dann geht die raus und irgendwann fragen sie, wo ist denn Jessica? Und dann finden sie sie im Garten, wie sie sich erhangen hat. Und ja gut, scheiß Situation, kann man ja nichts machen, muss man halt Polizei rufen und dann, warte mal, wenn der Käufer des Hauses erfährt, dass sich hier gerade eine Frau erhangen hat, können wir das vergessen. Und dann sind wir bankrott und dann geht alles in den Bach runter. Und dann überlegen sie sich natürlich, lass uns das mal bitte verschleiern, dass die sich hier umgebracht hat. Lass uns die einfach nehmen, in ihre Wohnung schleppen und dann dort irgendjemand die finden, dass das irgendwie nicht rauskommt, dass die sich hier umgebracht hat. Und das ist der Film, halt so alles so ein bisschen kammerspielmäßig. Es spielt eben in dieser Wohnung. Es ist mit coolen Schauspielern gemacht. Das ist mit Shirley Henderson, bekannt als die maulende Myrte. Ja, die maulende Myrte spielt die Hauptrolle, die Frau. Und ihr Mann, gespielt von Alan Tudyk, den kennt man auch. Der hat schon viele britische Komödien auch gespielt und so. Cooler Dude, mag den gerne. Und die Freunde werden gespielt von Olivia Williams und Rufus Sewell. Rufus Sewell kenne ich auch irgendwo her. Ich konnte es nicht so genau rauskriegen, aus welchen Filmen ich den überall kenne, aber den optisch sagt er einem auf jeden Fall was. Und diese besagte Jessica, die nicht ganz so viel Screentime hat, weil sie sich dann eben relativ schnell umbringt, wird gespielt von Indira Varma. Die kennt man aus Game of Thrones. Da war sie die Geliebte von dem von Pedro Pascal gespielten Oberyn Martell. Die kennt man also auch. Also die Schauspieler sind alle irgendwie bekannt und die haben auch alle Bock, das zu spielen. Das merkst du schon. Und ich glaube einfach, dass man sich hier austoben kann bei so einer Art von Geschichte. Weil je nachdem, wie diese Charaktere angelegt sind, wie die Dialoge sind, wie das Ganze auch gemacht ist. In dem Fall ist es auch ein bisschen witzig. Also es ist nicht nur dramatisch, sondern es hat auch wirklich so eine Frische und so eine Prise Charme immer und immer irgendwie so ein kleines bisschen Überzeichnung, weil auch blöderweise an dem Abend dann der Käufer des Hauses unverhofft vorbeischauen will und die Leiche liegt dann halt dort rum und scheiße, was machen wir denn? Wir können dem ja jetzt nicht sagen, der kann jetzt nicht herkommen und sein Haus, was er kaufen will, angucken und dann versuchen die es zu verschleiern und der Käufer wird gespielt von Silvester Groth. Deutscher großer Schauspieler, kennt man ja auch aus verschiedenen Sachen, unter anderem eben aus Inglourious Basterds. Sag ich da jetzt gerade was ganz Falsches? Nee, der spielt doch bei Inglourious Basterds Goebbels, oder?
Es ist ewig, ja, dass ich den Film gesehen habe. Wirklich ewig. Ich weiß es.
Kannst du ja mal verifizieren, aber das macht auf jeden Fall Spaß, weil dieser Film nicht nur ernst ist, sondern eben auch ein bisschen witzig und er ist toll gedreht, er ist optisch toll und klar, dadurch, dass ich jetzt gerade umgezogen bin und mich ganz viel mit Inneneinrichtung und Kram auseinandersetze, achte ich natürlich jetzt bei Filmen immer irgendwie auf das... Okay, alles klar. Ist Goebbels bei Inglourious Basterds. Achte ich wahnsinnig viel auf so Innenarchitektur und wie ist so Komposition, wie sehen so Küchen aus und wie sind Wohnzimmer und wie ist das Licht und so. Bin ich jetzt einfach gerade ein bisschen sensibilisiert auf sowas und muss halt sagen, dieses Haus in dem Film sieht halt wirklich geil aus. Also wirklich, da würde ich wohnen wollen. Es sieht wirklich toll ausgestattet aus. Es sind coole Farben, coole Kameraperspektiven. Man holt aus diesem Setting in dieser Wohnung alles raus. Ich fand den unglaublich unterhaltsam, locker, leicht, hatte einen schönen Vibe, coole Schauspieler. Das ist einfach ein cooler Film. Natürlich ist der begrenzt in seinem Setting und so. Das ist jetzt halt kann natürlich irgendwie schwierig ein Meisterwerk sein, aber der ist einfach für das, was er sein will, total sehenswert und kann ich absolut empfehlen. Wie gesagt, im Deutschen 3 Gänge und ein Todesfall im Original, The Trouble with Jessica, ist ein cooler Film. Also wenn ihr den mal irgendwo kriegt, aktuell ist er, glaube ich, für 5 Euro drin. Ich habe ihn, glaube ich, mal für 99 Cent geschossen. Da lohnt sich auf jeden Fall. Das ist cool, mochte das.
Ja, also mit Kammerspiel, weißt ja auch, hast du mich in der Regel auch relativ schnell, wenn es dann auch noch einigermaßen gut gemacht ist. Und ich meine, es klingt ja eigentlich schon ein bisschen absurd. Ich frage mich immer bei solchen Szenarien, wie würde ich in dieser Situation reagieren? Oder anders ausgedrückt, ist das eine realistische Reaktion, die dort haben? Aber also ich weiß nicht, ob jetzt, es, ja,
wenn jetzt halt... Das im Kontext mit dem Film kann ich ja das beantworten. Ich fand das sehr nachvollziehbar. Weil die erste Reaktion von allen ist, natürlich rufen wir die Polizei. Aber dann, wenn es so darum geht, dass der Groschen fällt und dass die komplette Existenz, die sich ihr Leben lang aufgebaut haben, daran hängt, dass die dieses Haus verkaufen und dass der Kauf mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach platzen wird, wenn das rauskommt, dass die sich dort umgebracht hat, weil die ja in der Öffentlichkeit auch steht, ne? Also die ganzen, spielt ja in England, in London, und die Boulevardblätter werden voll davon sein, dass sich diese erfolgreiche junge Schriftstellerin auf einmal umgebracht hat in diesem Haus da, und denen ist klar, wir sind am Ende mit allem unserem Leben, was wir uns aufgebaut haben, wenn das rauskommt. Und deswegen fand ich das gut gemacht und nachvollziehbar, dass die halt wirklich darüber nachdenken, scheiße, ist doch eigentlich egal, dann lass die halt einfach in ihre Wohnung schleppen, dann hat sie sich eben dort umgebracht und unser Leben geht weiter. So, also das ist schon interessant. Also dieser moralische Konflikt kommt auf den Tisch in dem Film.
Ja, trotzdem denke ich dann halt immer, ich meine, das ist halt eine Straftat am Ende, so, ne? Und gibt es dann nicht doch irgendeinen anderen Ausweg? Also ich frage mich bei solchen Entscheidungen dann immer, ob man dann halt den gleichen Weg gehen würde oder was die Alternative halt wäre und ob das dann halt eine realistische Reaktion darauf ist. Aber du hast ja gesagt, du konntest es ein Stück weit nachvollziehen und es klingt interessant und sicherlich ein Film, den man sich mal angucken kann.
Ja, und um nochmal auf den eingangs erwähnten Aspekt drauf zurückzukommen, also ich glaube halt, diesen Film, also gibt den Film einen anderen Regisseur mit anderen Schauspielern und es wird auch ein geiler Film, aber völlig anders. Also du kannst da draus auch einen Horrorfilm machen. Du kannst da draus ein bleischweres Drama machen. Du kannst da draus am Ende auch ein wahnsinniges Slapstick-Komödie machen. Also das ist ein super dankbares Material, mit dem du eigentlich alles formen kannst, was du dir vorstellen kannst. Deswegen finde ich es so spannend. Also das wäre halt wirklich geil. Diesen Stoff einfach 4, 5 namhaften Regisseuren an die Hand geben, vielleicht eine Serie draus machen und jetzt keine Spielfilmlänge, sondern machst du das Setting als Kurzfilm auf so 40, 45 Minuten, gibst den 5 Regisseuren mit 5 verschiedenen Besetzungen und dann guck mal, was rauskommt. Also das fände ich super geil.
Gab's das schon mal als Konzept, dass so ein und dieselbe Story von unterschiedlichen Leuten in Form einer Anthologieserie verfilmt wurde?
Also mir würde es jetzt nicht einfallen. Habe ich hier das nächste große Ding gerade gepitcht, hä?
Ja, aber sowas von. Und pass auf, ey, übermorgen sitzt irgendeiner in der Netflix-Chefetage, pitcht das und kriegt die große Gehaltserhöhung und in einem halben Jahr sehen wir das Ding. Und da steht dann aber beruht auf einer Idee von Benjamin Rollberg.
Wenigstens von Steven Spielberg oder so, das wäre doch was. Oh, naja, gut. Naja. Ihr könnt die Idee haben, gebe ich euch für nasse, komm.
Ja, ich habe jetzt eine Serie dabei, ich habe die noch gar nicht zu Ende geschaut. Das ist aber eine Comedy-Serie, von daher ist das, glaube ich, schon in Ordnung, dass ich die jetzt bespreche, weil ich bin so unglaublich begeistert davon. Das ist sowas von mein Ding. Und ich hatte schon mit den ersten Folgen, die ich geguckt habe, so viel Spaß, dass ich jetzt schon die Empfehlung hier raushauen kann, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das großartig schlechter wird und den Bewertungen online zu beurteilen, wird es nur besser. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz geile Ausgangssituation. Wurde mir schon des Längeren durch meinen Algorithmus bei Netflix immer mal wieder angeboten und ich habe jetzt angefangen, Loudermilk zu gucken.
Mhm. Hast du schon mal? Ich mag den Schauspieler total gerne. Ich finde ihn so cool.
Ey, und er spielt halt so eine Mischung aus einen arschigen Ricky Gervais-Charakter und Dr. House und ist halt ein Typ, der eine Gruppe anonymer Alkoholiker leitet. Und das ist alles, was du wissen musst und exakt so, wie du dir das jetzt vorstellst, so ist die Serie. Und ich werde dir jetzt mal ganz kurz, das ist jetzt sozusagen hier ein Novum, ich schicke dir jetzt mal einen kurzen Clip aus der zweiten Folge, das ist die erste Szene aus der Folge rüber. Du guckst dir das mal an und wenn du gut lachst dabei, dann schneide ich das hier so ein bisschen rein, weil ich glaube, das ist sowas von deinem Ding und ich habe mich so weggeworfen und das auch völlig ohne Kontext kann man das halt gucken. Und das bekommst du jetzt von mir mal um die Ohren, pass auf. Kommt in den Verlautbarungschat.
Ja, da hat's Pling gemacht und ich habe es gesehen. Guck mal hier.
Und während Berg da jetzt reinschaut, werde ich euch mal ganz kurz sagen, worum es geht. Und zwar fährt er mit seinem Mitbewohner auf der Straße lang und hält dann bei einem Pärchen an und fragt, wie weit ist es denn zu Mount Blake? Und der Typ sagt dann, naja, also das sind von hier aus in Krähenflügen gemessen 12 Meilen. Und er wollte halt total lustig sein und Laudermilk findet es halt überhaupt nicht lustig und macht ihn übelst zu Sau mit weiteren total blöden Beispielen, wie man das halt messen könnte. Und es ist so lustig. Der Wahnsinn.
Ja, stark.
Ja, stark. Ne, also anstatt halt einfach dankbar zu sein, dass ihm jemand die Antwort auf seine Frage gibt, macht er ihn halt übelst zu Sau und macht sich halt total lustig darüber und beleidigt ihn dann auch noch beim Wegfahren und halt auch sein Mitbewohner, wie er halt einfach das schon kennt und daneben sitzt und überhaupt nicht keine Miene verzuckt, verreist, ja, ihn auch nicht zurückhält, es ist herrlich. Also ich hab mich total weggeworfen bei der Szene. Und das ist so halt einfach das Humor-Level, das du über die ganzen Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe, immer wieder hast und er halt immer wieder einfach ein Arsch ist, aber irgendwo auch einen gewissen Sympathiefaktor hat. Es ist äußerst, äußerst unterhaltsam. Also ich glaube, ich werde damit noch sehr viel Spaß haben. Es sind 3 Staffeln, die es auf Netflix zu schauen gibt und ich glaube, die haben alle so 10 Folgen, gehen immer 1/2 Stunde. Und ja, also viel mehr als das, was ich bis jetzt erzählt habe, braucht man halt gar nicht wissen. Es ist ein unsympathischer Typ, der andere Leute belappt und irgendwie von allen irgendwie gehasst wird und dann aber doch immer mal so ein bisschen seine gute Seite rauskehrt natürlich. Das gehört ja auch dazu. Also ja. Laudermilk. Also schaut da mal rein.
Genau. Ron Livingston in der Hauptrolle, den mag ich halt, wie gesagt, sehr gerne. Der hat auch viel in diesen Genre, was ich ja ab und zu mal schon dabei hatte, Mumblecore. Also diese Filme, die so bestimmte Regeln da haben, so ganz realistisch und nur eine Geschichte erzählen und meistens nur an einem Drehort oder an wenigen Drehorten und so. Also da gibt's so ein paar Sachen, da gibt's so ein paar Schauspieler, die haben da viel mitgemacht, ne? Also er und Mark Duplass und Anna Kendrick und sowas, das sind alles so Leute, Olivia Wilde, die viel in diesem Genre unterwegs waren, er eben auch. Da habe ich ihn schon ein paar Filmen gesehen. Und es gibt bei Instagram immer mal eine Szene mit ihm, die mir auch immer in den Algorithmus gespielt wird, die ich so großartig finde. Die könnte, vielleicht kannst du es mir sagen, die könnte aus der Serie sogar sein. Da ist der in einem Coffeeshop.
Das ist die allererste Szene der Serie.
Ist das, wo der sich über ihre Art zu sprechen so aufregt?
Ach so, nee, die erste Szene ist auch im Coffeeshop, da hält er einer sehr jungen, sexy Dame die Tür auf und lässt sie halt rein und sagt Ladies first und dann geht sie halt rein und will ihren Kaffee bestellen und er geht halt, also sie geht rechts rum, er geht links rum und dann, als sie anfängt, die Bestellung aufzugeben, fängt er dann, was ist denn hier los, also was drängelst du dich jetzt vor und dann halt so nach dem Motto, ich hab dich zwar reingelassen, aber ich bin trotzdem der Erste, der jetzt hier bestellt. Das ist die erste Szene der Serie, die ist auch sehr lustig.
Okay. Nee, es gibt dann, vielleicht ist es aber euch, die Szene, die ich meine, die Kassiererin, die redet halt so wie reiche Leute, wenn sie abfällig reden. Die hat so eine Art, so einen bestimmten Sprachmanierismus. Ich weiß nicht, wie man das im Deutschen transportieren kann. Auf Englisch ist es super lustig. Da hält ja ihr das vor, warum sie so komisch redet und dass sie bitte damit aufhören soll. Und die Szene ist halt einfach super lustig. Es könnte auch von da sein, aber na mal gucken. Kann ich das als Essensserie gucken? Weil ich habe doch keine neue.
Ja, kannst du. Also ich finde. Es kann halt sein, dass das in, also es hat halt durchaus, wie gesagt, auch mal so ernstere Untertöne, aber so insgesamt ist das, glaube ich, eine ganz gute Essensserie und wir haben das auch jetzt so gemacht. Ich habe vorgefühlt, ich habe die erste Folge also schon 2-mal gesehen, ich habe die erste geschaut und dachte, das kann ich zusammen mit meiner Frau schauen und dann haben wir damit angefangen, ja.
Dann probiere ich das mal. Sehr, sehr schön. Laudermilk. Ich habe zum Abschluss einen Bogen, den ich schlagen kann, denn ich habe ein zweites Schauspieler-Doppel heute dabei. Ich habe nämlich einen Film mit Zac Efron in der Hauptrolle, der schon vor einer Weile rausgekommen ist und ich habe den nie geschaut. Weiß gar nicht so richtig warum. Du hast den Filmtitel garantiert schon mal gehört. Der Film heißt Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile.
Ja.
Und es ist ein True-Crime-Film, witzigerweise einen, den ich mir angeguckt habe und den ich ziemlich gut fand. Und zwar ist es die Geschichte von Ted Bundy. Ted Bundy, wahnsinniger Massenmörder gewesen. Und der Film macht zwar das, was ich nicht so gerne mag. Der geht den Weg, dir diesen Serienmörder erstmal als ja eigentlich sympathischen Typen irgendwie zu verkaufen. Also der geht halt wirklich um die Person aus seiner Sicht, also wie Ted Bundy sich selber gesehen hat und wie er sich verhalten hat und erzählt eigentlich seine Gräueltaten so ganz, ganz nebenbei nur. Und das ist aber super spannend, weil, muss ich auch wirklich sagen, hands down, Zac Efron das echt geil spielt. Der kann was. Das ist nicht nur der Hollywood-Schönling und der trällernde Typ aus High School Musical, sondern es ist halt wirklich ein geiler Schauspieler. Also ich mag den. Der hat eine Aura, der hat Charisma und der kann wirklich verschiedenste Emotionen echt gut spielen. Worum geht's in dem Film genau? Also es geht schon um sein Leben. Er ist ja Jurastudent gewesen, war ein sehr intelligenter Typ, der also auch in seiner privaten Beziehung sehr, sehr liebevoll war. Also da gab's keine Anzeichen von krasser Gewalt oder irgendwas. Seine Frau hat ihn abgöttisch geliebt. Die war schon fast so eine Art Abhängigkeit. Die wird hier in diesem Film gespielt von Lily Collins, für die ich natürlich auch eine Schwäche habe irgendwo. Später im Film tritt auch Kaya Scodelario auf. Die mögen wir auch sehr gerne. Und das ist das Schauspieldebüt von James Hetfield. Der hatte eine ganz kleine Rolle in diesem Film. Ich habe es gar nicht gerafft. Also wir haben gar nicht erkannt und dann irgendwie im Abspann James Hetfield gelesen. Und dann, Und dann habe ich das nachgelesen. Hat ja also mal eine ganz kurze Rolle. In Nebenrollen sind zum Beispiel auch noch Jim Parsons, ne, bekannt als Sheldon Cooper von Big Bang Theory. John Malkovich spielt den Richter, der am Ende dem Mordprozess vorgesessen hat. Und Haley Joel Osment, ne, das ewige Babyface, Mister.
Ich kann tote Menschen sehen.
Der spielt auch mit. Also ziemlich cool besetzter Film. Und sehr packend. Also ich fand den wirklich von vorne bis hinten sehr, sehr gut. Schon wie der anfängt, hatte ich sofort ein gutes Gefühl. Also manchmal hat so ein Film am Anfang gleich so einen Vibe, wo du denkst, okay, ich werde jetzt da so richtig drin versinken, glaube ich, für die nächsten fast 2 Stunden. Geht 110 Minuten und zeigt so ein bisschen, wie langsam sich die Schlinge zuzieht. Also der ist halt echt lange Zeit um den Radar gelaufen, kommt dann über so eine Art Rasterfahndung so ein bisschen in den Fokus, wird dann mal festgenommen abends auf der Straße, kommt dann so in Untersuchungshaft und wird dann immer mal so ein bisschen versucht zu verurteilen. Dann gibt's aber keine so richtigen Beweise und dadurch sein eigenes großes Fachwissen, weil er ja Jurastudent ist und Anwalt werden möchte, kann er sich da auch immer wieder so rauswinden, vor allen Dingen auch in Kombination mit seinem Charisma. Das kommt nämlich nicht von ungefähr, dass Zac Efron besetzt wurde, weil der auch damals schon als ein sehr attraktiver, unglaublich charmanter, einnehmender Typ galt. Und deswegen finde ich das auch umso besser besetzt mit Zac Efron. Und das Ganze spitzt sich immer mehr zu und irgendwann kommt es natürlich zu diesem Mordprozess. Und im Laufe dessen hat der dann irgendwann mal auch in Wirklichkeit seinen Anwalt gefeuert und sich dann selber vertreten. Und das war einer der ersten großen Kapitalverbrechensprozesse, die öffentlich übertragen wurden. Also das hat man im Fernsehen aufgezeichnet. Diesen Prozess von Ted Bundy damals, 1975 oder so. Und das ist echt packend. Also das ist wirklich gut. Ist toll gespielt, ist facettenreich, ist gut gedreht, ist toll ausgestattet. Den kann man sich wirklich angucken. Also wenn man irgendwie noch ein Faible hat für True Crime, umso mehr. Aber auch für mich, der so ein bisschen bei True Crime sagt, muss ich nicht unbedingt. Ich fand ihn wirklich gut. Also toll gespielt, sehenswert.
Habe ich schon auf meiner Netflix-Liste vor einiger Zeit gespeichert, aber bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, den zu schauen. Also das ist auf jeden Fall ein ganz guter Kick mal in die Richtung. Vielleicht werde ich das ja dann mal angehen jetzt, weil ich habe da schon Bock drauf und ich stehe Zac Efron absolut offen gegenüber, weil ich habe tatsächlich noch nicht viele Filme mit ihm gesehen. Aber man hört ja eigentlich immer mehr nur Gutes eigentlich. Also dass er sich wirklich zu einem man muss ja sagen, hervorragenden Schauspieler entwickelt hat. Und du scheinst das hier zu bestätigen. Und deshalb habe ich da schon Bock drauf. Und ich habe mal geguckt, als Wissenswertes, der Name des Filmtitels, weißt du, wo der herkommt?
Ja, wollte ich jetzt gerade noch hinten dranhängen. Der Film ist also sehr, sehr authentisch, weil natürlich dadurch, dass der übertragen wurde, dieser Prozess, gibt es natürlich unglaublich viele Aufnahmen. Die werden auch im Abspann immer mal so eingestreut. Und immer so einzelne Szenen wird dir dann gezeigt, wie es in Wirklichkeit war. Und es war halt 1:1. Und der Filmtitel ist quasi aus dem Urteilsspruch des Richters, als er zum Tode verurteilt wird, beschreibt er seine Taten als extremely wicked, shockingly evil and vile.
And the product of design to inflict a high degree of pain ist das Ende des Satzes.
Ja. Also, er ist schon mächtig, ja. Und wahnsinnig gut gespielt auch von Malkovich. Der ist natürlich der richtige Mann, um sowas rüberzubringen.
Und soll ich dir mal sagen, wie ich das erste Mal in Anführungszeichen Kontakt mit Ted Bundy hatte oder wo dieser Name für mich das erste Mal aufgetaucht ist? Wie ich den kennengelernt habe sozusagen. Ja. Und zwar damals über einen Kumpel, dessen Bruder, der hat damals hier so die härteste Richtung Death Metal und so gehört und der hat unter anderem auch Macabre gehört. Und Macabre ist eine Band, die sich dadurch auszeichnet, dass sie nur Songs über Massenmörder macht. Also passend zum Namen. Und das Album heißt Sinister Slaughter und das Cover ist Sergeant Pepper and the Lonely Hearts Club nur mit Massenmördern gefüllt.
Ah, okay.
Und da gibt's den Ted Bundy Song und noch 20 andere, also insgesamt 21 Songs, die auch alle teilweise sehr kurz sind, total abgefahrene Mucke, vor allem für die Zeit, also das ist von 93 das Album. Das ist so eine Mischung aus Death, Grind, Punk, ich weiß nicht, also eine ganz wilde Mischung auf jeden Fall. Und daher kenne ich Ted Bundy, also beziehungsweise das war mein erster Kontakt. Interessant, oder?
Ja, das ist klingt nach roher Kost auf jeden Fall und kommt nicht von ungefähr. Aber dieses Konzept, das macht doch jetzt auch so eine junge Frau, die wie heißt denn die? Die macht doch auch so Songs über Serienmörder.
Songs, so, echt?
Ganz coole Mucke. Die ist Vorband von, die werde ich noch sehen dieses Jahr, die sind Vorband von Ice Nine Kills.
Na gut, da passt ja gut, ne? Das Konzept da rein.
Absolut, ja. Habe ich Bock drauf. Erreichen wir vielleicht mal noch nach. Wird die Stimme Gottes schon richten.
Da muss ich ja richtig was machen in der Post-Production. Ist doch scheiße.
Naja, muss ja auch mal.
Wo gehst du hin? Zu welchem Konzert?
Ja, Ice Nine Kills.
Wo?
In Warschau.
In Warschau. Und wann?
In Warschau. Juli. 5. 6. Juli oder so.
Pass auf, das haben wir gleich.
Ja, guck an.
Warschau. Oh, und jetzt Skint. Steht hier aber leider nicht.
Ich hab's. Skint heiße. Skint.
Okay, ja, also der Name sagt mir was, aber ich wusste nicht, dass sie dieses Konzept hat. Interessant. Naja.
Ja, ich glaube schon. Die Songs heißen, glaube ich, alle wie so Serienkiller.
Und vielleicht singt sie dann ja über weiß ich
ja,
nicht, über
John Wayne Gacy, Robert Hansen, Edmund Kemper. Ja. Ist auf jeden Fall so ein Ding.
Also haben wir die Folge jetzt praktisch auf so einer richtig amüsanten Note beendet.
Auf einer makabren auf jeden Fall. Aber warum nicht? Es ist alles mit dabei gewesen. Wir haben uns wieder reingefuchst, also vor allen Dingen ich. Ihr habt ja abgeliefert in meiner Abwesenheit. Und es war schön, dass wir so wieder gestartet sind. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Und ich würde sagen, mehr gibt's nicht zu sagen. Deswegen tschüss, ciao und nein, goodbye.
Bleibt spoilerfrei. Tschüssikowski.
Ja.
Sag mal, Mo, setzt bei dir jetzt langsam Gehirnweiche ein oder was? Ich bin gerade im Auto unterwegs und höre hier deinen Binge & Boost Podcast und bin jetzt extra an die Seite gefahren, um dir diese geharnischte Sprachnachricht zu schicken. Du hast ja nicht im Ernst gesagt, dass ich einen Paten gedisst habe. Hallo? Siehst du irgendwie Nebenluft? Ich verehre den Paten in höchsten Zügen. Das ist einer der geilsten Filme der Filmgeschichte. Ich liebe den ersten Teil. Sag mal, was stimmt denn mit dir nicht? Erst sagst du, ich fand Breakfast Club scheiße, obwohl ich den nie gesehen habe. Und jetzt sagst du, dass ich einen Paten gedisst habe. Sag mal, hallo? Ich liebe den Paten. Ich war sogar beim 50-jährigen Jubiläum im Kino und hab da reingeschleppt. Also bitte. Also das schreit aber nach Richtigstellung. Also das geht ja wohl so nicht. Ich bin empört und ein bisschen enttäuscht. Also, nee.